Nicht alle Gruppen finden auf gleiche Weise zusammen. Eine gut zusammengestellte Gruppe kann besonders hilfreich sein bei Gewohnheiten, die schwer zu durchbrechen oder zu verändern sind. Diese Idee ist weder verrückt noch neu. Wir wissen alle, wie sehr der Gruppenansatz dabei helfen kann, Gewohnheiten wie Essen, Alkoholkonsum oder Sport zu verändern. Das bekannteste Beispiel für einen produktiven Gruppenansatz sind die anonymen Alkoholiker, AA. Der erste von den Gründern der AA, Bill W., kam vom Alkohol weg durch einen schwierigen Prozess mit jahrelangem Scheitern, Hoffnungslosigkeit, Klinikaufenthalten, Drogen und persönlichkeitsverändernden religiösen Erfahrungen. Um aber trocken zu bleiben, so wurde ihm klar, brauchte er einen anderen Alkoholiker. Bill W. heuerte auf einer Reise nach Akron, Ohio, Dr. Bob an, den zweiten Gründer der AA. Dr. Bob, der von Familie und Ärzten als hoffnungsloser und unheilbarer Alkoholiker betrachtet wurde, hielt Bill W. auf der Reise vom Trinken ab. Im Gegenzug half Bill W. Dr. Bob letztlich das Trinken aufzugeben. Die anonymen Alkoholiker haben danach Millionen Menschen geholfen, trocken zu werden und zu bleiben und brachten Organisationen dazu, denselben Ansatz auch für andere schwer zu bekämpfende Gewohnheiten anzuwenden, wie Betäubungsmittelmissbrauch, Rauchen, ungesundes Essverhalten oder Missbrauchsbeziehungen. All das entsprang dem Konzept, dass wir es mit der Hilfe anderer schaffen können. Doch auch wenn eine Gruppe besser sein kann als die Summe ihrer Individuen, passiert das nicht immer automatisch. Teil einer Gruppe zu sein, kann die Qualität unserer Entscheidungen verbessern, indem wir nach Alternativen forschen und erkennen, wo unser Denken voreingenommen sein könnte. Aber eine Gruppe kann genauso unsere Tendenz verstärken, zu bestätigen, was wir bereits glauben. Philip Tetlock und Jennifer Lerner, führende Wissenschaftler im Bereich Gruppeninteraktionen, beschrieben die beiden Arten von Gruppendenken in einer vielbeachteten Veröffentlichung von 2002. Während das bestätigende Denken ein einseitiger Versuch ist, einen bestimmten Standpunkt rational zu begründen, ist das erforschende Denken eine ausgeglichene Betrachtung von alternativen Standpunkten. Mit anderen Worten, bestätigendes Denken verstärkt die Voreingenommenheit und fördert das motivierte Denken, weil sein hauptsächliches Ziel die Rechtfertigung ist. Das bestätigende Denken fördert und feiert die eigenen Überzeugungen, verzerrt die Art und Weise, wie die Gruppe Informationen verarbeitet und funktioniert über Entscheidungen, deren Ergebnis das Gruppendenken sein kann. Das erforschende Denken hingegen ermutigt zur offenen und objektiven Betrachtung alternativer Hypothesen und toleriert Uneinigkeit, um die Voreingenommenheit zu bekämpfen. Das erforschende Denken hilft den Mitgliedern einer Gruppe, mit ihrem Denken näher an einer korrekten Darstellung der Welt zu sein. Ohne explizite Einigung auf das erforschende Denken und die Bindung an diese Einigung folgen unsere Interaktionen unseren individuellen Tendenzen, die in Richtung Bestätigung gehen. Der Begriff Echoraum schwört sofort ein Bild dessen herauf, was aus unserem natürlichen Hang zum bestätigenden Denken resultiert. Das war das Mantra, das ich in manchen Spielergruppen während der Pausen bei Pokerturnieren hörte. Wenn ein Spieler ausführte, wie viel Pech er gehabt habe, nickte ein anderer zustimmend. Und das war die Einleitung für ihre jeweilige persönliche Pechgeschichte, zu der wiederum von Seiten der Gruppe zustimmend genickt wurde. Lerner und Tetlock geben Hinweise, was die Gruppenvereinbarung enthalten sollte, um das bestätigende Denken zu vermeiden und erforschendes Denken zu fördern. Komplexes und offenes Denken wird am ehesten aktiviert, wenn Entscheider vor der Meinungsbildung lernen, dass sie nicht vor einem Publikum verantworten müssen. A. Dessen Sichtweise nicht bekannt ist. B. Dass ein Interesse an Korrektheit hat. C. Dass relativ gebildet ist. Und D. Dass einen legitimen Grund hat, die Gründe hinter den Beurteilungen bzw. Entscheidungen der Teilnehmer zu hinterfragen. Ihre Veröffentlichung von 2002 war eine von mehreren, die sie als Co-Autoren verfassten und in denen sie den Schluss vertreten, dass Gruppen das Denken einzelner Entscheider verbessern können, wenn die Einzelnen sich vor einer Gruppe verantworten müssen, deren Interesse eine korrekte Darstellung ist. Zusätzlich zu Verantwortlichkeit und Interesse an Korrektheit sollte die Vereinbarung auch zu einer Unterschiedlichkeit der Perspektiven ermutigen und diese wertschätzen, um voreingenommenen Denken bei einzelnen Mitgliedern zuvorzukommen. Jonathan Haidt, Professor an der Stern School of Business der Universität New York, ist führender Experte in der Erforschung von Gruppendenken in der Politik. Haidt baut in seinem Buch The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion auf Tetlocks Werk auf und verbindet es mit der Notwendigkeit von Diversität. Wenn man Menschen auf die richtige Weise zusammenbringt, sodass manche Einzelne ihre Denkkräfte dazu nutzen können, die Behauptungen anderer zu widerlegen, und alle Individuen eine Verbundenheit oder sich als Schicksalsgemeinschaft empfinden, wodurch sie zivilisiert miteinander umgehen, kann man eine Gruppe schaffen, die am Ende gutes Denken als generiertes Eigentum des sozialen Systems produziert. Deshalb ist es so wichtig, intellektuelle und ideologische Diversität innerhalb jeder Gruppe oder Institution zu haben, deren Ziel es ist, die Wahrheit zu finden. In der Kombination bilden die Hinweise dieser Experten in Gruppeninteraktion eine ziemlich gute Vorlage für eine Vereinbarung einer Gruppe zur Wahrheitsfindung. Erstens, ein Fokus auf Korrektheit vor Bestätigung. Dazu gehört die Belohnung von Wahrheitssuche, Objektivität und Offenheit innerhalb der Gruppe. Zweitens, Verantwortlichkeit, der sich die Mitglieder im Vorfeld bewusst sind. Und drittens, Offenheit für eine Diversität der Gedanken. Eine Vereinbarung, die sich danach orientiert, schafft eine Verbundenheit und eine Schicksalsgemeinschaft zwischen den Mitgliedern. Und das ermöglicht es der Gruppe, vernünftig zu denken. Nichts von all dem sollte jemanden überraschen, der die Vorzüge des Denkens in Wetten erkennt. Wir gewinnen keine Wetten, indem wir in unsere eigenen Vorstellungen verliebt sind. Wir gewinnen Wetten, indem wir unaufhörlich danach streben, unsere Überzeugungen und Vorhersagen über die Zukunft anzupassen, um die Welt korrekter darzustellen. Auf lange Sicht wird die objektivere Person gegen die voreingenommenere Person gewinnen. So gesehen ist Wetten eine Form der Verantwortlichkeit zur Korrektheit. Ständiges Anpassen erfordert eine offene Betrachtung diverser Standpunkte und alternativer Hypothesen. All das in die Vereinbarung ihrer Gruppe aufzunehmen, wäre sehr vernünftig. Die Vereinbarung der Gruppe muss eindeutig kommuniziert werden, wie mir Eric Seidel klarmachte. Ich hatte Eric als Teenager kennengelernt, aber als ich ihm bei Pokerturnieren begegnete, tauschten wir uns zum ersten Mal auf geschäftlicher Ebene aus. Schon früh in meiner Karriere traf ich Eric in einer Pause bei einem Turnier und begann ihm etwas von meinem Pech und dem Verlust einer großen Hand vorzujammern. Er legte mir in 3 Sätzen sämtliche Elemente einer produktiven Gruppenvereinbarung dar. »Das will ich nicht hören. Ich möchte deine Gefühle nicht verletzen, aber wenn du eine Frage zu einer Hand hast, kannst du mich den ganzen Tag lang zur Strategie befragen. Ich glaube nur, dass eine Pokergeschichte, bei der es um etwas geht, worüber du keine Kontrolle hast wie Pech, keinen Sinn macht. Wenn man sich eine Vereinbarung für Interaktionen vorstellt, die nach der Wahrheit suchen, hat Eric Seidel es damit auf den Punkt gebracht. Er erklärte mir die Regeln, die gelten, wenn man mit ihm in einer Gruppe ist. Er riet mir ab von bestätigendem oder voreingenommenem Denken, wie »Ich hatte Pech«. Stattdessen riet er mir, nach Dingen zu suchen, die ich vielleicht kontrollieren kann, und zu überlegen, wie ich Entscheidungen in Bezug auf diese Dinge verbessern könnte. Ich wusste, er würde in zukünftigen Gesprächen von mir erwarten, dass ich diese Dinge berücksichtige. Wir würden verschiedene Ideen erforschen, denn er bestand darauf, dass das der Fokus unserer Interaktionen war. Da ich das Glück hatte, Mitglied einer Gruppe mit einer Vereinbarung zur Wahrheitsfindung zu sein, war es klar, dass meine Poker-Entscheidungsfähigkeit sich verbesserte. Nachdem ich sie wegen Entscheidungen im Spielprozess konsultiert hatte, zum Beispiel mit der Frage, ob ich einen höheren Einsatz hätte, setzen oder die Finanzierung hätte erhöhen sollen, oder in Bezug auf die Auswahl des Spiels, reduzierte sich durch ihre Beratung die Anzahl der Fehler, die ich machte. Im selben Zuge verbesserte der Zugang zu ihrem Spektrum an Strategien und Erfahrungen kontinuierlich die Qualität meines Denkens und meiner Entscheidungen. Wenn ich Fragen hatte oder nicht verstand, warum etwas passiert war, sahen sie Dinge, die ich nicht sah. Wenn sie Fragen hatten oder einen Rat mit einer Hand brauchten, half ich ihnen nicht nur, sich durch eine Entscheidung hindurchzuarbeiten, die sie getroffen hatten, sondern sie bekamen oft auch Einblicke in meine eigene Spielweise. Diese Interaktionen führten zu Verbesserungsmöglichkeiten meiner Spielweise, die ich sonst übersehen oder im besten Fall selbst herausgefunden hätte, nachdem ich eine Menge Fehler gemacht hätte, die mich teuer zu stehen gekommen wären. Doch es ist noch besser. Die Interaktion mit ähnlich motivierten Menschen verbessert nicht nur während der direkten Interaktionen die Fähigkeit, die Voreingenommenheit zu bekämpfen, sondern auch dann, wenn wir allein Entscheidungen treffen und analysieren. Wir haben die Gruppe dabei im Kopf und formen vor diesem Hintergrund unsere Entscheidungsgewohnheiten auf positive Weise neu.